die, die vielleicht das erste Mal in solche Beziehungserfahrungen reingehen, vielleicht Ablehnung erleben, das als das Schlimmste, was sie je erlebt haben, das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, empfinden und dann in sowas reinrutschen. Wirklich, ich krieg ja schon wieder zu viel.
Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi.
Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt. Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
In unserer heutigen Folge sprechen wir über einen Fall, ein Thema, eine Person, den ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt, sicherlich auf Social Media oder auch über normale Nachrichten. Wir sprechen heute über Andrew und Tristan Tate. Die beiden wurden letztens ja festgenommen in Miami in den USA und werden jetzt zusätzlich zu einem Verfahren in Rumänien nochmal angeklagt. Es liegen zusätzlich zu dem Verfahren in Rumänien jetzt nochmal mehrere Anklagepunkte vor. Und zusammen mit den bereits bestehenden Vorwürfen geht es bei den beiden Männern um insgesamt 59 Anklagepunkte und 7 mutmaßliche Opfer. Deswegen wurden sie am 18. Juli in Miami, wie gesagt, festgenommen. Aktuell hat Großbritannien die Auslieferung beantragt und aktuell wird darüber diskutiert, wird darüber entschieden, ob diese Auslieferung tatsächlich stattfinden wird.
Und im Zuge dessen haben wir uns gedacht, alle Welt fragt sich, warum macht Andrew Tate diese Dinge? Wie konnten alle Menschen so lange wegschauen? Wie konnte niemandem auffallen, dass da möglicherweise, denn wir wissen es ja noch nicht, illegale Taten begangen worden sind? Und wie konnte es überhaupt passieren, dass Andrew Tate und sein Bruder Tristan so viele Anhänger, ich würde das innen mal ausklammern, so viele Anhänger ja generieren, erschaffen, hinter sich bringen konnten. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir in der heutigen Folge nicht darüber sprechen, in erster Linie, wer Andrew Tate ist und was er alles so macht, sondern wir uns mit der Frage beschäftigen, welches Bedürfnis befriedigt er denn? Warum hat er auf einer psychologischen Ebene so viele Anhänger gefunden? An der Stelle ein redaktioneller Hinweis. Der juristische Stand dieser Folge ist der 28. Juli 2026. Die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Andrew und Tristan Tate sind nicht rechtskräftig entschieden und beide bestreiten sämtliche Vorwürfe. Es gilt also die Unschuldsvermutung. Und da es zahlreiche unterschiedliche Quellen gab, weisen wir an der Stelle einmal besonders darauf hin, dass wir diese Folge nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert haben. Bevor wir jetzt aber in das eigentliche Thema starten, nur ein kurzer Reminder an euch. Bleibt gerne bis zum Ende, um die Outtakes nicht zu verpassen.
Und ich würde sagen, damit starten wir heute ohne weitere Umschweife in den Fall. Eine kleine Triggerwarnung vorweg. In diesem Fall handelt es sich um Frauenfeindlichkeit, sexualisierte Gewalt, Menschenhandel und körperliche Gewalt. Wie immer gilt, passt auf euch auf. Und wenn das schwierig für euch zu hören ist, dann überspringt den Fall. Klickt euch unten durch die Kapitelmarker und kommt wieder zu uns zurück, wenn ihr die psychologische Diskussion hören wollt.
Miami, Samstag, der 18. Juli 2026. Es ist ein Bild, das so gar nicht zu der Welt passen will, die Andrew und Tristan Tate über Jahre erschaffen haben. Keine Sportwagen, keine Privatjets, keine Zigarren, keine Sonnenbrillen und kein sorgfältig inszenierter Auftritt vor einer Kamera. Stattdessen legen Beamte des United States Marshal Service den beiden Brüdern Handschellen an. Andrew Tate ist 39 Jahre alt, sein jüngerer Bruder Tristan 38. Beide besitzen die amerikanische und die britische Staatsangehörigkeit und leben seit ihrer Ausreise aus Rumänien überwiegend in Florida. Nun befinden sie sich in US-Bundeshaft, denn Großbritannien verlangt ihre Auslieferung. Dort sollen sich die Brüder wegen zahlreicher mutmaßlicher Straftaten verantworten. Gemeinsam mit bereits bestehenden Anklagen geht es zu diesem Zeitpunkt um insgesamt 59 Anklagepunkte und 7 mutmaßlich betroffene Personen. Andrew Tate werden unter anderem Vergewaltigung, Körperverletzung, die Organisation und Erleichterung von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit extrem pornografischen Inhalten und strafbaren sexuellen Darstellungen von Kindern vorgeworfen. Tristan Tate wird unter anderem Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und ebenfalls die Organisation oder Erleichterung von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung vorgeworfen. Die neu hinzugekommenen Vorwürfe beziehen sich auf mutmaßliche Taten zwischen Juli 2010 und August 2017. Beide Brüder bestreiten sämtliche Vorwürfe und noch ist nichts rechtskräftig entschieden. Während Gerichte auf mehreren Kontinenten versuchen zu klären, was tatsächlich geschehen ist, wird im Internet längst ein anderer Prozess geführt. Dort fragen viele Anhänger nicht, ob die Vorwürfe bewiesen sind. Für sie scheint die Antwort bereits festzustehen. Andrew Tate werde verfolgt, weil er zu erfolgreich sei, weil er zu viel wisse und weil er Männer dazu bringe, sich nicht mehr kontrollieren zu lassen. Die Festnahme wird in diesem Weltbild nicht zum Gegenargument. Sie wird zum Beweis dafür, dass ein mächtiges System Angst vor diesem Mann habe. Doch um zu verstehen, warum diese Erzählung funktioniert, müssen wir zurückgehen. Zu einem Jungen, der zunächst gar nicht als Influencer bekannt wird, sondern als Kämpfer. Emery Andrew Tate wird am 1. Dezember 1986 in Washington D.C. geboren. Sein Vater, Emery Tate, ist ein internationaler, bekannter Schachspieler. Seine Mutter stammt aus Großbritannien. Nach der Trennung der Eltern wächst Andrew überwiegend im englischen Luton auf. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Tristan beginnt er mit Kampfsport. Andrew wird professioneller Kickboxer und gewinnt mehrere Titel. Der Kampfsport liefert später entscheidende Bestandteile seiner Marke. Disziplin, Härte, Konkurrenz, Durchhalten und Siegen. Im Ring gibt es klare Regeln. Am Ende steht fest, wer gewonnen und wer verloren hat, wer stärker war, wer stehen geblieben ist und wer zu Boden ging. Es ist eine Welt, die sich in Hierarchien ordnen lässt, eine Welt, in der Stärke sichtbar und messbar erscheint. Doch die internationale Bekanntheit, die Andrew Tate später erreicht, entsteht nicht im Ring. Sie entsteht vor einer Kamera. Im Jahr 2016 nimmt Tate an der britischen Reality-Show Big Brother teil. Nach wenigen Tagen wird er aus der Sendung entfernt, nachdem ein Video öffentlich wird, das eine gewalttätig wirkende Handlung gegenüber einer Frau zeigt. Tate erklärt später, die Handlung sei einvernehmlich gewesen. Sein Fernsehauftritt ist kurz, doch seine eigentliche Karriere beginnt erst danach, im Internet. Andrew und Tristan Tate ziehen nach Rumänien. Sie betreiben dort verschiedene Geschäfte, Angebote im Umfeld von Webcam-Unterhaltung und bauen später kostenpflichtige Online-Plattformen auf. Doch Andrew verkauft nicht einfach Produkte. Er erschafft eine Figur, den Top G. Einen Mann, der angeblich verstanden hat, wie die Welt wirklich funktioniert. Einen Mann, der keine Selbstzweifel kennt, sich nicht unterordnet, sich nie entschuldigt und gesellschaftliche Regeln nicht beachten muss, weil diese Regeln angeblich nur dazu dienen, gewöhnliche Männer klein zu halten. Die Bildsprache ist simpel und wirkungsvoll. Schnelle Autos, Privatjets, teure Uhren, Villen, Zigarren, körperliche Stärke und Frauen als sichtbare Bestätigung männlichen Erfolgs. Die Botschaft lautet: Ich habe gewonnen. Du hast noch nicht gewonnen, aber wenn du mir folgst, kannst du werden wie ich. Tate inszeniert sich nicht als jemand, der zufällig reich und erfolgreich geworden ist. Er inszeniert sich als Beweis dafür, dass sein Weltbild stimmt. Das Auto wird zum Argument, die Uhr zum Beleg seiner Überlegenheit und die Frauen an seiner Seite sollen bestätigen, dass seine Regeln über Beziehungen funktionieren. Wer ihn kritisiert, wird innerhalb dieses Systems abgewertet. Kritiker sind neidisch, arm oder schwach, sie verstünden das Spiel nicht oder gehörten zu jener angeblichen Matrix, die Männer kontrollieren und klein halten wolle. So entsteht ein Weltbild, in dem Wohlstand nicht mehr nur Wohlstand ist, sondern Autorität. Wer reich ist, muss Recht haben. Wer verliert, ist selber schuld. Und wer leidet, hat offenbar noch nicht hart genug an sich selbst gearbeitet. Auf den ersten Blick handelt ein großer Teil von Tates Content jedoch gar nicht von der Frauenfeindlichkeit, für die er später so bekannt wird. Er spricht über Fitness, über Arbeit, Geld, Selbstständigkeit, Disziplin, über frühes Aufstehen und darüber, das eigene Leben nicht zu verschwenden, die eigene Zeit zu nutzen. Er fordert seine Zuschauer auf, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht dauerhaft selbst zu bemitleiden. Genau darin liegt ein entscheidender Teil seines Erfolgs. Menschen gelangen selten in ein problematisches Weltbild, in dem ihnen sofort dessen extremste Version präsentiert wird. Der Einstieg klingt häufig hilfreich. Du bist unzufrieden? Dann verändere dein Leben. Du fühlst dich schwach? Dann trainiere. Du hast kein Geld? Dann lerne, welches zu verdienen. Das sind Botschaften, an denen zunächst nicht alles falsch ist. Sport kann gut tun, Struktur kann gut tun und das Gefühl, das eigene Leben beeinflussen zu können, ist psychologisch wichtig. Problematische und scheinbar harmlose Inhalte stehen nicht sauber voneinander getrennt. Fitnessvideos, Datingratschläge, Unternehmertum, Witze über Frauen, Verschwörungserzählungen und explizite Frauenfeindlichkeit tauchen im gleichen digitalen Umfeld auf. Nach und nach verändert sich die Botschaft. Aus "Übernimm Verantwortung für dein Leben" wird "Wenn du scheiterst, bist du schwach". Aus "Arbeite an dir" wird "Dein Wert hängt davon ab, wie viel Geld, Macht und sexuellen Zugang du besitzt". Und aus "Glaube an dich" wird "Glaube niemandem außer uns". Die Tate-Brüder verkaufen damit nicht nur Informationen. Sie verkaufen eine Identität, in der Unsicherheit nicht ausgehalten, verstanden oder verarbeitet werden muss. Sie muss besiegt werden. Und diese Identität wird Teil eines äußerst wirkungsvollen Geschäftsmodells. Über Hustlers University und später The Real World verkaufen die Tate-Brüder kostenpflichtige Mitgliedschaften. Dort werden Inhalte zu E-Commerce, Copywriting, Kryptowährungen, Investitionen und selbstständiger Arbeit angeboten. Teilnehmer sollen nicht nur lernen, Geld zu verdienen, sondern werden zeitweise auch dafür belohnt, neue Mitglieder anzuwerben und Ausschnitte aus Tates Videos über ihre eigenen Accounts in den sozialen Medien zu verbreiten. Besonders gut funktionieren für den Algorithmus natürlich provokante Clips, Sätze, die Menschen empören, Widerspruch auslösen und dafür sorgen, dass Tausende miteinander streiten. So trägt sein Affiliate-System dazu bei, eine dezentrale Armee von Accounts zu erschaffen, die seine Aussagen wie in einer Echokammer immer wiederholen. Andrew Tate ist dadurch nicht mehr nur eine Person. Er wird zu einem System. Jeder empörte Kommentar vergrößert seine Sichtbarkeit. Jeder Clip, der ihn widerlegen möchte, zeigt seine Aussage einem neuen Publikum und jede mediale Debatte über seine Gefährlichkeit bestätigt gleichzeitig seine Bedeutung. Es ist ein wasserdichtes System. Je häufiger sein Gesicht erscheint, desto stärker entsteht der Eindruck, dieser Mann müsse wichtig sein. Die beiden Tate-Brüder präsentieren sich nach außen als geschlossene Einheit. Als zwei Männer gegen den Rest der Welt. Sie zeigen Loyalität, Zusammenhalt und eine scheinbar bedingungslose Brüderlichkeit. Genau das ist psychologisch bedeutsam, denn ihre Marke verspricht nicht nur den individuellen Erfolg, sondern Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Wer Tate folgt, soll nicht länger allein sein. Er gehört zu den Männern, die angeblich aufgewacht sind, das System durchschauen und sich nicht manipulieren lassen. Innerhalb dieser Gruppe gibt es eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Symbole, gemeinsame Gegner. Und Andrew und Tristan Tate sind zwei Figuren, die vorleben, wie eine solche Bruderschaft aussehen kann. Kritik kann nunmehr als Angriff auf die gesamte Gruppe erlebt werden. Wer Andrew Tate kritisiert, kritisiert dann nicht mehr nur einen Influencer, sondern die neue Identität eines anderen Anhängers, seinen Weg, seine Hoffnung, doch noch zu einem Mann zu werden, der respektiert wird und womöglich eine ganze Gemeinschaft, in der der Einzelne das Gefühl hat, wirklich dazuzugehören. Ende Dezember 2022 werden Andrew und Tristan Tate sowie zwei weitere Beschuldigte in Rumänien festgenommen. Die rumänischen Behörden werfen ihnen vor, Frauen unter Vorspiegelung romantischer Gefühle angeworben und schließlich sexuell ausgebeutet zu haben. Eine solche Vorgehensweise wird häufig als Loverboy-Methode bezeichnet. Dabei werden Liebe oder eine gemeinsame Zukunft vorgetäuscht, bis Vertrauen und emotionale Abhängigkeit entstanden sind. Dann können Kontrolle, Druck oder Ausbeutung folgen. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Zunächst sitzen die Brüder in Untersuchungshaft, später unter Hausarrest und anschließend müssen sie gerichtlichen Auflagen folgen. Das ursprüngliche geplante rumänische Verfahren kann dann aufgrund rechtlicher und verfahrensbezogener Probleme zunächst nicht in die Hauptverhandlung gehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Vorwürfe inhaltlich widerlegt oder sämtliche Verfahren beendet wären. In Rumänien bestehen weitere juristische Auseinandersetzungen und Ermittlungen. Doch die Festnahme der Tate-Brüder beschädigt ihre Marke nicht nur. Sie liefert auf der anderen Seite auch neues Material. Andrew Tate präsentiert sich nun nicht mehr bloß als erfolgreicher, sondern als verfolgter Mann. Als jemand, den mächtige Kräfte angeblich zum Schweigen bringen wollen. Für ein Weltbild, das bereits von Feinden, Kontrolle und einer allgegenwärtigen Matrix ausgeht, ist das nahezu perfekt. Wenn nichts gegen ihn unternommen wird, kann er sagen, sie können mich nicht stoppen. Und wenn etwas gegen ihn unternommen wird, kann er sagen, seht ihr, sie versuchen mich zu stoppen. Das Weltbild kann dadurch kaum noch verlieren. Im Februar 2025 dürfen Andrew und Tristan Tate Rumänien dann verlassen und fliegen mit einem Privatjet nach Florida. Nach Angaben der rumänischen Staatsanwaltschaft bleiben sie verpflichtet, zu dortigen Anhörungen zu erscheinen. Auch dieser Moment passt in ihre Erzählung. Zwei Männer verlassen Rumänien nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen, landen in den USA und zeigen sich nicht als Gebrochene, sondern als Sieger. Doch die Verfahren verschwinden nicht. Sie wechseln lediglich den Ort. In Großbritannien bestehen bereits 21 Anklagepunkte gegen die Brüder. Im Juli 2026 kommen weitere 38 Anklagepunkte im Zusammenhang mit 4 zusätzlichen mutmaßlichen betroffenen Personen hinzu. Damit steigt die Gesamtzahl nun auf 59. Als die beiden Brüder am 18. Juli 2026 schließlich in Miami festgenommen werden, beantragt Großbritannien ihre Auslieferung. Die Brüder wollen gegen ihre Inhaftierung und gegen die Auslieferung vorgehen und bestreiten weiterhin sämtliche Vorwürfe. Während in einem Gerichtssaal nun geklärt werden soll, ob die Voraussetzungen für eine Auslieferung erfüllt sind, läuft im Internet eine ganz andere Debatte weiter. Dort geht es nicht vorrangig um die Fragen, welche Beweise existieren, was die mutmaßlichen betroffenen Personen berichten oder was ein Gericht feststellen wird. Stattdessen lautet die Frage, warum folgen so viele Menschen den Tate-Brüdern? Und genau an diesem Punkt verlassen wir den Gerichtssaal, denn hier beginnt die eigentliche Blackbox.
Also ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen, dass ich die Dinge, die da vorgeworfen werden, wirklich ganz unterirdisch und ganz ekelhaft finde und ich wirklich mit Interesse diesen Prozess wahrscheinlich verfolgen werde, wenn es ja zu einem kommt. Heute liegt unser Fokus aber ja nicht auf den Taten der beiden, sondern wir sprechen ja darüber, welche Bedürfnisse Andrew Tate vor allem bei seinen Anhängern erfüllt hat und wie es sein kann, dass so viele Menschen ihm da folgen, ihn da gut finden, obwohl er ja doch sehr, freundlich ausgedrückt, sehr polarisierende Aussagen tätigt.
Also ich muss gestehen, dass ich immer, wirklich ausnahmslos immer einen Wutbauch bekomme, wenn ich irgendetwas von Andrew Tate sehe. Allein wenn ich das Gesicht sehe, weiß ich, das wird mich wütend machen.
Ja, das kann ich zu 1000% verstehen. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge, vielleicht für euch kurz zur Info, Babsi hat die Folge vorbereitet und ich wusste aber, um welches Thema es gehen wird. Also habe ich mir in meiner Naivität, bin ich ehrlich, einen Podcast angemacht, in dem Andrew Tate zu Gast war. Ich habe von diesem Podcast original 20 Minuten geschafft, dann habe ich ausgemacht, weil ich diesen Nonsens nicht mehr ertragen konnte. ich dachte mir wirklich, was ist das? Also er hat in einer Tour davon geredet, dass er der most famous person in the world ist, dass, keine Ahnung, hier, was weiß ich, George Clooney, Leonardo DiCaprio, die können sich alle, die werden alle neidisch auf ihn, weil er so viel bekannter ist. Jeder kennt sein Gesicht, jeder kennt seinen Namen, most famous person in the world. Es wurde auch kurz über den Prozess in, oder über die Anklagepunkte in Rumänien gesprochen, wo er sehr stark darauf eingegangen ist, dass er ja, dass das ja nicht weiter oder dass er da ja nicht mehr in Haft ist, weil dass es nicht weiter verfolgt wird, stimmt ja nicht. Dass er dort nicht mehr in Haft ist, quasi ja freigelassen wurde und dementsprechend ja klar ist, dass er, also dass das Rechtssystem in Rumänien will ihn kriegen, aber er ist zu gut dafür. Also das ist wirklich ein Level an narzisstischen Aussagen, die mir da in diesem, die mir in diesem Podcast entgegengeströmt sind, dass ich das nach 20 Minuten nicht mehr ausgehalten habe. Ich bin ehrlich.
Ich verstehe es. Ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren ein Bekannter von mir mir einen Ausschnitt von Andrew Tate in so einem Video gezeigt hat. Und oh mein Gott, ich glaube, es hat mich selten etwas so geragebaitet wie das. Also diese ganzen Aussagen über Frauen und über ihn selbst und wie er die Welt sieht. Ich verstehe es komplett und ich werde den Prozess genauso gespannt beobachten, sobald es dann zu einem kommt, und weiter beobachten, was da passiert, weil ich glaube, dass das sehr, sehr interessant werden wird auf unterschiedlichen Ebenen. Und damit, finde ich, kommen wir irgendwie auch schon zu so einer Besonderheit, die mir aufgefallen ist bei der Marke, die Andrew Tate und Tristan Tate ja um diese Namen drumherum gebaut haben. Und das zahlt auch so ein bisschen auf das ein, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das, was so schwierig ist an dieser Positionierung, die er hat, ist, dass der eigene Erfolg, es kennt ihn ja gefühlt jeder, ist ja de facto der Fall. Also Leute in unserer Altersgruppe und jünger wissen alle, wer Andrew Tate ist.
Ja, obwohl, ich würde sagen, in der Altersgruppe meiner Eltern weiß es wieder niemand.
Ja, ja, also natürlich, aber das ist mit Popstars ja auch so.
Ja, ja,
was
gut,
ich sagen
das
wollte. Was ich sagen wollte, ist, dass der Erfolg ihm ja irgendwie auch recht gibt, dass er mit seiner Art und Weise und dieser Marke, dieser Berühmtheit im Grunde seine eigene These belegt und sagt, guck mich an, guck, wie mich jeder kennt, guck, wie ich besonders bin, guck, wie ich es geschafft habe, durch meine Art und Weise reich und berühmt zu werden. Und gleichzeitig ist es ja so, dass, also ne, das heißt, sein Erfolg beweist, dass er recht hat, aber ja auch die Kritik, so wie du gerade gesagt hast, dass er freigelassen wurde, dreht er dann wieder als das System hat solche Angst vor mir und sie versuchen mich zu stoppen und deswegen gibt's hier Anklagepunkte, weil sie alle nicht eingestehen wollen, dass sie Angst vor mir haben und dass ich was habe quasi oder dass ich quasi jemand Besonderes bin.
Weißt du, an was mich das so doll erinnert? Dieses, das Positive ist positiv und das Negative drehe ich aber auch so, dass das für mich in meinem Narrativ reinpasst. Und das ist ja wirklich so krass auffällig bei ihm. Und es erinnert mich so sehr an meine Patienten im Maßregelvollzug. Die haben das genau so gemacht. Da war es wirklich, ob du jetzt die medikamentöse Wirkung nimmst oder ob du jetzt, keine Ahnung, die blöden Mitpatienten nimmst oder uns als Personal. Alles war entweder als gegen die gerichtet, damit waren wir doof oder das System war defekt oder wir haben alle keine Ahnung oder wir waren einfach minder bemittelt nach Aussagen der Patienten. Oder das System hat gerade gut für sie funktioniert, also war jetzt alles gut. Und ach, Frau Belz damals ja noch, jetzt machen sie ihren Job aber mal gut.
Ja, und das ist im Grunde auch eine Parallele, die man, finde ich, hier sehr gut beobachten kann. Bevor wir jetzt in die eigentliche Frage gehen, nämlich welches Bedürfnis erfüllt Andrew Tate, möchte ich an der Stelle noch einmal betonen, dass die juristischen Vorwürfe und die psychologische Wirkung oder der Wirkmechanismus von dieser Andrew Tate-Marke, dass wir das getrennt betrachten müssen. Also es geht in erster Linie darum, wie hat er das überhaupt geschafft, dass so viele Leute ihm zuhören, dass so viele Leute ja quasi ihm folgen oder den Brüdern folgen. Und was man dazu ja auch sagen muss, ist, Andrew Tate steht zwar ganz oft für Frauenfeindlichkeit und das ist de facto auch der Fall, wenn man sich anguckt, was er so sagt. Aber nicht jeder Anhänger, nicht jeder Andrew Tate-Fan steigt über das Thema Frauenfeindlichkeit ein. Denn er spricht ja auch ganz viel über Sport, über Motivation, über Geld, Disziplin oder auch eine Gemeinschaft. Und es ist natürlich auch aus einer Markensicht super smart gemacht, dass er das zusammen mit seinem Bruder macht, weil das quasi so zwei Männer sind, die zusammenhalten und in ihrer Gemeinschaft noch anderen Männern zeigen, wie man es so richtig macht.
Mhm. Geht kaum aus der Matrix raus. Ich glaube, wenn wir über das Bedürfnis sprechen, was Andrew Tate bei seinen Followern, sage ich mal, befriedigt, ist, glaube ich, dieses Wort Matrix ja auch ein ganz konkretes. Das war auch was er in dieser Podcast-Folge immer wieder gesagt hat, dass ja er den Männern oder den Menschen zeigt, wie sie aus dieser Matrix rauskommen. Und damit meint er ja das normale Leben, unter dem die Menschen dann in diesem Fall leiden. Und er würde ihnen zeigen, wo es lang geht und wie sie die Dinge bekommen, die sie sich wünschen. Also quasi, hört sich für mich so an, oder es hat sich für mich so angehört, als ob Andrew Tate da einfache Lösungen bietet, wo die Probleme so komplex wirken, dass die Menschen für sich keinen wirklichen Ausweg, keine wirkliche Lösung finden. Also bietet Gewissheit oder klare Antworten in Momenten, in denen die Follower, die ihm zuhören, vielleicht unsicher sind. Und was ich auch das Gefühl habe, ist, dass es ganz oft auch darum geht, bestimmt auch eine Gemeinschaft zu haben, also nicht allein zu sein. Er spricht ja oft auch Menschen an, die keine Ahnung, Schwierigkeiten haben, zum Sport zu gehen, keine Gemeinschaft haben vielleicht, die da alleine sind mit dem, was sie verspüren, wofür sie sich vielleicht auch schämen, Menschen, die sich vielleicht ohnmächtig fühlen oder irgendwie verletzlich zeigen oder sich verletzlich fühlen, aber sich gar nicht verletzlich zeigen möchten. Und das sind ja so, wenn du jetzt gerade gesagt hast, es sind ja oft auch Themen neben Frauenfeindlichkeit wie Sport, Motivation, Geld, Disziplin oder Gemeinschaft. Und damit bietet er seinen Anhängern ja, wie gerade schon gesagt, einfache Antworten, also Gewissheit. Er bietet ihnen statt Einsamkeit eventuell eine Bruderschaft, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich da zusammenschließen können. Die Hustle University, wo er ja de facto einen Raum oder einen virtuellen Raum geschaffen hat, wo Menschen da eben zusammenkommen. Und was mir auch ganz stark auffällt in seinen Aussagen, ist, dass, zumindest habe ich das so empfunden, wenn ich mich da in diese Situation reinversetze von einer Person, die dafür gerade vielleicht empfänglich ist, dass seine Aussagen, glaube ich, auch Wut auslösen können. Und eben, wie gesagt, nicht nur in uns, weil wir diese Aussagen höchst schwierig finden, sondern vielmehr Wut auf das System, Wut auf eine Gesellschaft, die quasi dich dann ausschließt oder in der du kämpfen musst, um gesehen zu werden, um nicht unterdrückt zu werden. Und ich glaube, das lädt schon dazu ein, dass Menschen, die sich so ein bisschen lost fühlen oder die sich da verletzlich fühlen, nicht wissen, wo sie hin sollen, dass sich da diese Orientierungslosigkeit und Verletzlichkeit ganz schnell auch in Wut dadurch entwickeln kann. Wut auf das System, was ja eigentlich das Problem ist, von wegen Verantwortungsabgabe. Ich bin vielleicht gar nicht schuld daran, dass es mir in meinem Leben so schlecht geht, sondern das System ist schuld. Also muss ich jetzt anfangen zu kämpfen, und dass sich da so eine Wut entwickelt, kann ich durchaus nachvollziehen. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist Wut ja auch die deutlich einfacher auszuhaltende Emotion als zum Beispiel Verletzlichkeit oder Scham oder Unsicherheit.
Ja, ich glaube, das, was er mit dieser Marke quasi auf einer psychologischen Ebene schafft, ist, dass er hat Unsicherheiten erkannt, die in den jüngeren Generationen bestehen. Dazu gehört Einsamkeit, ob das durch Social Media begründet ist beispielsweise oder auch durch die Corona-Epidemie mit. Die Statusangst, ich meine, wenn du dir anguckst, je mehr man sich die Medien anguckt, desto mehr Unsicherheit gibt es sowohl wirtschaftliche Unsicherheit, als auch was passiert quasi als nächstes, wie wird die Zukunft aussehen. Die Leute haben mehr und mehr, glaube ich, das Gefühl, auch wirtschaftliche Sorgen zu haben und viele haben sie auch. Und ich glaube, dann hat er ja eine Zielgruppe, die sehr jung ist, sich also in einem Alter befindet, in dem man sowieso nach Orientierung sucht, in dem man sich beweisen will, in dem man vielleicht auch noch nicht ganz rausgefunden hat, wer bin ich eigentlich in meiner Person, was ist meine Rolle in dieser Gesellschaft, was ist meine Rolle in meiner Peer Group, wie kann ich mich beweisen? Und was ja dazu kommt ist, und das ist vielleicht jetzt mein Hot Take, ich bin gespannt, wie du das siehst. Ich glaube, das Problem ist auch, dass es zu wenig positive männliche Vorbilder gibt. Diese Male Loneliness Epidemie ist nichts, von dem ich sagen will, ja, daran ist die Gleichberechtigung schuld oder Frauenrechte sind die Ursache oder sowas. Das ist kompletter Blödsinn. Aber was ich glaube, was de facto der Fall ist, ist, dass wir keine für junge Männer und an sich Männer attraktive Antwort auf die Frage haben, wie sieht gute, moderne, positive Männlichkeit aus? Und ich glaube, das ist ein Side-Effekt von dem, was quasi im Rahmen von Gleichberechtigung passiert, dass Rollen sich verändern müssen. Und ja, das ist auch gut so. Und das natürlich aber die Veränderung von Rollen Fragen aufwirft. Und ich glaube, wenn man sich so in der Gesellschaft umguckt, beschäftigen uns ganz viel damit, was Frauen nicht sein sollen und auch ganz viel damit, was Männer nicht sein sollen. Und ich habe das Gefühl, ich persönlich, dass man weniger oft sieht, wie man sein kann, wie man diese Rolle füllen kann. Ich persönlich bin eh kein Fan von Geschlechterrollen, du weißt das. Aber natürlich gibt es viele Menschen, die irgendwie eine Art von Orientierung brauchen. Wie bin ich männlich? Wie bin ich weiblich? Wie kann ich stark sein, ohne andere Menschen zu kontrollieren? Wie kann ich Grenzen setzen? Und das ist ja geschlechtsunabhängig. Wie kann ich Grenzen setzen, ohne andere Menschen abzuwerten? Wie gehe ich mit Zurückweisung um? Was mache ich, wenn ich Angst habe? Wie kann ich wertvoll sein, ohne dass ich reich oder dominant bin? Und ich glaube, dass Andrew Tate bei den männlichen Personen, die keine Antworten auf diese Fragen finden, dass er es da schafft, diese Fragen mit seiner Person als Antwort zu füllen und quasi auf die richtige und vollkommen berechtigte Frage eine aus meiner Sicht vollkommen falsche Antwort gibt, die aber einfach in Anführungszeichen umzusetzen ist.
Ja, dieses Problem mit den einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Ich glaube auch, dass da auf jeden Fall so eine Gap entstanden ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass es kommt ein bisschen drauf an, was für ein Bild von Männlichkeit oder von, wenn wir jetzt gerade bei Männlichkeit sind, weil das ja ein großes Thema auch bei Andrew Tate ist. Wenn du auf der Suche nach einem Bild für dich von Männlichkeit bist und von Vorbildern für dich bist, dann kommt es ja auch drauf an, welche Art von Vorbildern du suchst. Und es gibt jetzt sicherlich viele Männer, die sagen, okay, gerade mit den Entwicklungen, die jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten gerade auch in Bezug auf feministische Bewegungen entstanden sind und dass jetzt auch Männer mehr Gefühle zeigen dürfen, sich weicher zeigen dürfen und dass das quasi Männlichkeit ist. Da gibt es ja viele, die das gut annehmen können und die dann auch sagen, okay, dafür gibt es Vorbilder. Und auf der anderen Seite gibt es aber ja die Männer, vielleicht so junge Männer, da muss ich auch gerade an Umfragen denken, von denen ich gelesen habe, dass da gerade junge Männer ja auch viel wieder zu alten Familienbildern und alten Rollenbildern wieder zurückkehren möchten. Und ich glaube, dass da eine ganz große Gap entstanden ist bei den Männern, sage ich mal, die sich nicht identifizieren können so richtig mit diesem ganz modernen Männerbild, dieses sehr, sehr verletzliche, vulnerable, was ja, also so empfinde ich das, dass das ja jetzt auch vollkommen berechtigterweise, dass jetzt das sich so ein bisschen in Richtung des neuen Bild der Männlichkeit entwickelt. Und ich finde das mega, mehr davon. Aber es gibt ja trotzdem Männer, die sagen, okay, das ist aber nicht, das passt nicht für mich in mein Bild von Männlichkeit. Und dann da eine gesunde Alternative zu finden, was es meiner Meinung nach geben sollte, ich habe so das Gefühl, es gibt zu wenig Variationen. Und wenn du nicht dieses eine Bild von Männlichkeit dann gut findest, dann suchst du vielleicht nach einem anderen als junger Mensch. Und dann habe ich das Gefühl, ist dann die Breite an Variationen aktuell zu klein, als dass man da gute Alternativen finden kann. Und dann ist das halt so dieser Space, dieser Empty Space, den dann so jemand wie Andrew Tate füllt, genau diese jungen Menschen anspricht und damit, wie du gerade sagst, ist einfach wirklich, wirklich desaströs falsch füllt.
Ja, in puncto auf die Überlegungen nach älteren Rollenbildern oder auch konservativeren Vorstellungen habe ich übrigens mal geschaut, was die Ergebnisse der Europawahlen bei jüngeren Menschen waren. Und zwar in Deutschland im Alter von 16 bis unter 25 Jahren im Jahr 2024. Und da sieht man, dass über Deutschland verteilt 19% der Männer zum Beispiel die CDU gewählt haben, wohingegen es bei den Frauen nur 16% sind. Dafür haben die Frauen in 13% der Fälle die Grünen gewählt, bei den Männern sind es nur 9%. Und, das fand ich besonders interessant, 21% der jungen Männer haben die AfD gewählt und bei den Frauen sind es 11%. Mhm. Und was ich auch spannend fand, war, dass die Linke mit 9% bei den Frauen deutlich weiter vorne liegt als 3% bei den Männern. Also du siehst, die Männer wählen deutlich mehr Parteien wie die CDU, die FDP und mit 21% erschreckenderweise auch die AfD, wohingegen die Frauen zwar mit 16% bei der CDU sind, die ich auch als konservative Partei einschätze, aber mit 13% bei den Grünen und 9% bei den Linken da einen deutlich stärkeren Ausschlag haben. Das fand ich persönlich noch ganz interessant, weil es das bestätigt, was du gerade gesagt hast, dass in der Tendenz ein Unterschied zu sehen ist, auch in der jüngeren Generation, was die Perspektive auf unterschiedliche Fragestellungen des Lebens und in der Politik angeht.
Ja.
Jetzt müsste man sich natürlich die einzelnen Fragestellungen angucken und ich will das auch nicht pauschalisieren, aber ich fand es ganz interessant, um mal so eine Idee zu geben, ob man das denn überhaupt irgendwo als Tendenz sieht, weil wir ja jetzt ganz viel gesagt haben, wir glauben, dass es so ist, aber es zeigt sich beispielsweise auch in der Europawahl.
Und ich finde, vielleicht noch zur Ergänzung, ich finde es voll nachvollziehbar, dass junge Menschen da irgendwie sich Vorbilder suchen, dass da solche riesigen Fragezeichen sind und dass man da unsicher ist und dass man auch Orientierung sucht. Also ne, das ist ja vollkommen fein, dass man das macht. Und ich glaube, das haben wir jetzt hier auch schon gesagt, ich wollte es nochmal ganz klarstellen, das ist vollkommen normal und auch gut, dass man nach so Orientierung sucht. Nur, ja, wie du gesagt hast, gibt es dafür irgendwie das Angebot gerade nicht so richtig her, dass man da auf eine gesunde Art und Weise dann auch eine Methode oder Strategien findet, damit umzugehen.
Ja, weil es eben relativ wenig Antworten auf genau diese Fragen gibt, wie kann ich Anerkennung bekommen, ohne andere zu dominieren oder reich zu werden? Oder wie kann ich mich wertvoll fühlen, ohne dass ich mich wichtiger oder reicher oder hübscher machen muss als andere Menschen? Und ich glaube, um das so ein bisschen zusammenzufassen, problematisch ist nicht das Bedürfnis, das Andrew Tate erfüllt mit seiner Marke, sondern seine Lösung. Er versucht ja quasi zu argumentieren, Unsicherheiten muss man vernichten. Man darf nicht unsicher sein.
Ja.
Beziehungen sind Machtkämpfe. Du musst dich durchsetzen gegenüber der Frau, gegenüber deinem Partner. Du musst da richtig durchgreifen, um männlich zu sein. Du musst deine Männlichkeit ständig beweisen. Du kannst nicht einfach männlich sein durch die Art und Weise, wer du bist, sondern du musst immer wieder beweisen, wie männlich du bist. Und das Paradoxe daran ist, dass sich dadurch eigentlich das ursprüngliche Problem verstärkt, nämlich diese Unsicherheit und das Gefühl, dass man immer mehr sich nicht verletzlich zeigen darf, keine Unsicherheit zeigen darf, weil jemand, der ständig Männlichkeit und Stärke beweisen muss, und ich benutze diese Worte mit Absicht gleichwertig, weil das ist, was Andrew Tate verkauft, Männlichkeit ist Stärke. Jemand, der ständig Stärke und Männlichkeit beweisen muss, kann sich eigentlich nie richtig sicher fühlen.
Ja.
Und wenn ich mich nie richtig sicher fühle, dann ist dieses Bedürfnis eine nie endende Spirale.
Was ja eigentlich auch aus so einem wirtschaftlichen Aspekt dann für Andrew Tate, aus Andrew Tates Sicht, voll smart ist, weil er irgendwie das Bedürfnis befriedigt und es gleichzeitig aber aufrechterhält.
Andrew und Tristan Tate haben, wir haben das im Fall schon kurz angeschnitten, ja unterschiedliche Arten und Weisen dieses Thema smart aufzuziehen. Denn es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle, die dahinter stehen. Und für den Fall, dass einige von euch zuhören und das noch gar nicht wussten, habe ich mal so eine Zusammenfassung davon mitgebracht, womit die beiden eigentlich Geld verdienen, weil Die Tatsache, dass sie so berühmt sind und jeder sie kennt, kann man ja auch zu Geld machen. Und zwar haben sie erstens ein Webcam-Geschäft. Das war der ursprüngliche finanzielle Ausgangspunkt. Also sie hatten ein Webcam-Unternehmen, in dem Frauen gegen Bezahlung mit Kunden chatten oder auch sexuelle Inhalte produzieren. Und sie haben dann die Vermarktung, Accounts und auch die Zahlungsabwicklung gemacht und haben einen nicht unerheblichen Teil der Einnahmen selber bekommen. Und tatsächlich ist genau dieses Geschäft auch mit im Zentrum von verschiedenen strafrechtlichen Vorwürfen. Das zweite ist, dass die beiden Beteiligungen an Casinos haben. In Rumänien haben sie nämlich nachweislich über eine eigene Firma investiert und waren Teil an Gewinnbeteiligungsvereinbarungen mit mindestens 6 Spielhallen bzw. Wettstandorten. Und sie haben früher in den Medien häufiger mal behauptet, sie hätten ein riesiges Casino-Imperium. Das war allerdings übertrieben. Also es gibt Beteiligungen und Profit-Sharing, aber keine hundert eigenen Casinos.
Ich habe das Gefühl, übertreiben ist auch eine Art Geschäftsmodell von den beiden.
In Zeiten von Social Media auf jeden Fall.
Oder I'm the most famous person in the world.
Das wichtigste skalierbare Geschäft, das die beiden haben, sind ihre Abonnements. Wir haben vorhin schon die Hustlers University angesprochen. Mittlerweile nennen sie das The Real World. Und sie verkaufen eine kostenpflichtige Online-Community, bei der Mitglieder monatlich zahlen und unterschiedliche Kurse zu Themen wie Copywriting, E-Commerce, Kryptowährung, Aktienhandel, KI, Freelancing oder auch Social Media erhalten. Und da ist das Entscheidende nicht, dass die Inhalte besonders einzigartig sind, sondern dass er selber oder die beiden Brüder monatlich wiederkehrende Einnahmen generieren dadurch, dass neue Mitglieder im Wesentlichen kein neues Geld kosten, dass du eine super starke Community aufbaust und dass sie quasi selber mit dieser Hustlers University / The Real World versprechen, dass man damit aus dem normalen Arbeitsleben beziehungsweise aus der Matrix ausbrechen kann. Und 2023 wurden rund 168.000 Mitglieder und etwa 8 Millionen US-Dollar Monatsumsatz berichtet. Das ist allerdings aus Medienberichten so dargestellt worden und wir haben keine Geschäftsberichte, die das bestätigen. Also wir können euch nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Der eigentlich intelligenteste Teil, würde ich sagen, von Andrew Tates Geschäftsmodell oder den Tate-Brüdern, das Geschäftsmodell der Tate-Brüder ist das Affiliate-Programm, das sie ins Leben gerufen haben. Das gab es früher. Da konnten Mitglieder Provision verdienen, wenn sie neue Kunden für die Hustlers University angeworben haben. Und dafür war wichtig, dass sie Tates Clips auf TikTok, YouTube und Instagram verbreiten. Und das ist natürlich extrem smart, weil auf der einen Seite die Tate-Brüder damit dafür gesorgt haben, dass ihre Gesichter überall auf den sozialen Medien auftauchen und quasi viral gehen, ohne dass sie selber irgendetwas dafür machen müssen. Und natürlich ist es so, dass dann besonders provokante Aussagen am besten funktionieren, weil Empörung Kommentare und Diskussionen und Reichweite erzeugt. Und von daher war quasi dieses Affiliate-Programm eigentlich ein Kern ihres Vertriebssystems, weil es quasi Provokation gab, dann Reichweite, neue Follower, neue Abonnements, die dann Provision bekommen, wenn sie neue Leute anwerben, also noch mehr Andrew Tate Clips in den sozialen Medien, was natürlich dazu führt, dass wir eine Zeit lang, und ich weiß nicht, vielleicht ist euch das aufgefallen, ich hatte das Gefühl, eine Zeit lang gab es unfassbar viel Tate-Content auf allen möglichen sozialen Medien.
Ich habe da immer auf interessiert mich nicht geklickt, dass ich das mal weniger angezeigt bekomme, weil ich mir wirklich dachte, Alter, ich kann diesen Typen nicht mehr sehen.
Ja. Und im Grunde, jeder von euch oder vielen von euch wird es bekannt vorkommen, dass man sich so denkt, das sieht ein bisschen aus wie so Multilevel-Marketing, Schneeballsystem. Und das ist auch der Grund, weshalb das Affiliate-Programm 2022 geschlossen wurde, weil es quasi unter anderem wegen Multilevel-Marketing, aber auch wegen algorithmischer Manipulation kritisiert wurde. Und das Letzte, was es gibt, ist das Upselling im The War Room.
Oh nee. The War Room.
Besonders loyale Anhänger konnten dann, nachdem sie es quasi geschafft haben, Teil dieser Community zu sein und da auch selber Geld zu verdienen und neue Anhänger zu akquirieren, übertreten in die wesentlich teurere Community, den sogenannten oder die sogenannte The War Room. Dafür wurden Mitgliedspreise von mehreren tausend US-Dollar, teilweise berichtet bis zu 8000 US-Dollar fällig. Und verkauft wurde da exklusiver Zugang, Kontakte, Veranstaltungen, Status und die Vorstellung, zu einem elitären Männernetzwerk zu gehören. Man kann sich also, wenn man all diese Revenue Streams betrachtet, drei Dinge merken. Die Tate-Brüder haben eigentlich nicht Finanzwissen verkauft, sondern Hoffnung. Du kannst super schnell reich und unabhängig werden und ich zeig dir wie. Und das ist ein Mechanismus, den wir ja auch von vielen Agenturen bekommen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal Werbung gesehen im Sinne von, du willst deinen 9-to-5-Job nicht mehr haben? Dann klick jetzt hier und lade mein Online-Buch herunter für 99 Euro und damit zeige ich dir, wie du reich wirst. Das zweite ist Identität. Du gehörst zu den starken Männern, die das System durchschauen, die jetzt Teil von uns sind und die aus der Matrix ausbrechen und du bist Teil dieser Community quasi. Und das dritte ist, was sie verkauft haben, Nähe und Status. Du erhältst quasi Zugang zu einer exklusiven Welt, die aus Geld, Autos, Frauen und Macht besteht. Und natürlich würde das Ganze nicht funktionieren, wenn die Tate-Brüder nicht beide öffentlich Luxus immer wieder extrem inszenieren würden. Also quasi die Kombination aus, ich zeige dir kistenweise Rolex-Armbanduhren, ich zeige dir 15 Autos, ich poste die attraktivsten Frauen halbnackt überall und alle möglichen Leute teilen meine Inhalte und packen das auf Social Media. Das heißt, ich bekomme quasi auch Credibility durch die Crowd online und ich gebe dir extreme Aussagen und einfache Lösungen auf komplizierte Probleme, um dir zu helfen. Und diese Kombination sorgt dafür, dass die Tate-Brüder es geschafft haben, zum einen die Geschäftsmodelle aufzubauen und zum anderen aber auch so berühmt zu werden. Und vielleicht so ein bisschen zur Aufteilung zwischen den beiden Brüdern. Andrew ist in erster Linie das Gesicht, der Ideologe und ehrlicherweise auch die Reichweitenmaschine, wenn man sich so anguckt, was er auch in Podcasts für polarisierende Kernaussagen trifft. Das ist Berechnung, weil das am meisten Klicks generiert. Während Tristan eher so der Geschäftspartner ist, der Organisator, derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund mehr agiert und den Luxus sehr stark nach außen zeigt. Und das Produkt ist am Ende des Tages eigentlich keine Unternehmensberatung und auch keine Finanzberatung, sondern eine Mischung aus einer sehr gut funktionierenden Influencer-Marke, einem Selbsthilfeprogramm, und ich benutze hier fette Anführungszeichen, einer Männergemeinschaft und einem digitalen Abo-Modell.
Du hast meinen Wutbauch krass in die Höhe getrieben, während du dieses Modell erklärt hast, muss ich sagen. Was soll das bitte, der War Room?
Es macht halt in sich, es ist unfassbar schlüssig. Wenn du ganz kurz, nur für eine Sekunde, alle Emotionen rausnimmst, auf einer psychologischen Ebene ist das genial, was die beiden da gemacht haben.
Ja, der War Room, der impliziert ja auch schon wieder durch den Titel, dass alles ein Kampf ist.
Ja,
dass du bei allem kämpfen musst und wir sind jetzt die Armee, keine Ahnung, die Soldaten, die in diesen Krieg ziehen, gegen diese Feindbilder, die da geschaffen werden, gegen das System, wir müssen für uns kämpfen und wenn du jetzt noch 8000 Euro im Monat zahlst, dann gehörst du zu der elitären Männergruppe. Junge, ich krieg zu viel. Was mich so wütend macht daran, ist, die beiden sind nicht doof, so die wissen, was sie tun. Weißt du, die haben das aufgebaut und wir haben das ganze Jahr gesagt, das ist an sich, ne, wenn man da mit ihrem Bestreben da rangeht, aus ihrer Sicht ist das alles sehr smart zusammengebaut. Und das macht mich aber so wütend, weil man nicht mal sagen kann, irgendwie, keine Ahnung, sich nicht dieser Prozesse bewusst zu sein oder vielleicht sich nicht bewusst zu sein, welche Bedürfnisse man da ausspielt oder was genau man damit macht. Nein, die beiden wissen das ganz genau und sie instrumentalisieren das. Und das macht mich unglaublich wütend.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich fühle mich auch so, ich bin gerade nur so sehr distanziert, weil ich das gerade einfach sehr faszinierend, also auch in der Recherche so sehr faszinierend fand. Was ich daran auch spannend fand, ist, wenn man sich diese Geschäftsmodelle anguckt, wirkt der Einstieg natürlich nicht wie eine Radikalisierung in Richtung Frauenfeindlichkeit, sondern wie Hoffnung und Motivation und das Gefühl, das eigene Leben jetzt so endlich richtig in die Hand zu nehmen und was Gutes zu schaffen und selber Geld zu verdienen und unabhängig zu werden und ganz viele Antworten zu finden auf ganz viele Fragen, die man hat. Und das, was die beiden da natürlich besonders smart machen, ist, dass sie emotionale, komplizierte Herausforderungen, Fragestellungen und Probleme in messbare Leistungsprobleme umwandeln. Also statt zu fragen, warum fühle ich mich allein, lautet die eigentliche Frage, wie werde ich stärker, reicher und erfolgreicher, damit die Leute mich bewundern und die Frauen mich alle lieben. Und das vermittelt einem natürlich Kontrolle, weil Training, Geld, Routinen, Aufmerksamkeit, das kann man messen. Aber Einsamkeit und Scham, Zurückweisung oder auch Angst, damit muss man umgehen. Das dauert länger, das ist viel schwerer auszuhalten. Und grundsätzlich kann Selbstoptimierung ja gut sein und das eigene Leben in die Hand zu nehmen und sich finanziell weiterzubilden. Ich bin die letzte Person, die sagt, man sollte sich nicht auf finanzieller Ebene bilden. Aber all diese Dinge heilen keine Bindungsangst, heilen keine Einsamkeit und helfen auch nicht bei einem instabilen Selbstwert, weil sie das Problem, das im Inneren besteht, eigentlich nur nach außen tragen und dann von außen ein Pflaster dafür suchen.
Was mir gerade auch noch auffällt, ist, dass ja die ganzen Dinge, die du jetzt aufgezählt hast und die ganzen Bedürfnisse, über die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich kann man die ja auch bündeln in der, es gibt ja in der Psychologie eine Selbstbestimmungstheorie, also nach der jeder von uns drei zentrale Bedürfnisse hat, so Grundbedürfnisse mäßig. Und das ist zum einen Autonomie, das eigene Leben beeinflussen zu können, Kompetenz, Fortschritte machen, sich weiterbilden, etwas können und soziale Eingebundenheit oder Verbundenheit, das Gefühl zu haben, dazuzugehören. Und alle drei bespielt er.
Ja, deswegen sage ich, es ist psychologisch wirklich gut gemacht. Die einzige Frage, die man sich an der Stelle immer wieder stellen kann und die ich mir auch gestellt habe, ist, warum ist das Thema Frauenfeindlichkeit ein Teil von dieser Tate-Marke?
Also ich habe ja den Eindruck, dass die Frauenfeindlichkeit in diesem Weltbild, was Andrew Tate da und auch Tristan Tate ja im Hintergrund geschaffen haben, verschiedene Funktionen hat. Zum einen erklärt das Frauenbild, was da oder die Frauenfeindlichkeit, die da verbreitet wird, erklärt Zurückweisung, also quasi, du wurdest zurückgewiesen, du bist nicht schuld, die Frau ist schuld, sie ist der Feind. Oder es macht Beziehungen zu klaren Hierarchien, was natürlich auch wieder ein sehr komplexes Thema wie zwischenmenschliche Beziehungen zu einem ganz einfachen, du stehst über deiner Partnerin, also benimm dich auch so, also dominiere sie. Also es ist ja super easy, quasi in einem Satz beantwortet, wie Beziehungen funktionieren, was nicht stimmt, so funktionieren Beziehungen nicht, aber hier wird einfach wieder eine einfache Antwort auf ein sehr komplexes System, sehr komplexes Thema gegeben. Diese Frauenfeindlichkeit verwandelt Frauen in Statussymbole gegenüber anderen Männern, also quasi, so wie er es ja auch instrumentalisiert. Du hast ja jetzt auch berichtet, dass er zum Beispiel besonders attraktive, besonders leicht bekleidete Frauen auf Social Media postet und das ja als Statussymbol nimmt. Also quasi schaut, wie attraktiv die Frau an meiner Seite ist, vielleicht auch wie viele Frauen an meiner Seite sind, dass das quasi da auch den eigenen Wert erhöht. Quasi wie so ein Statussymbol, wie eine, oh, es ist so eklig, ne? Wie so ein Objekt, wie eine teure Uhr, wie ein teures Auto, sitzt dann da auch die attraktive, leicht bekleidete Frau daneben.
Was wir hier aber sehen ist, und das möchte ich an der Stelle einmal hervorheben, es ist wieder der gleiche Mechanismus. Angst vor Zurückweisung wird externalisiert in, wenn sie dich zurückweist, dann ist sie die Dumme. Das heißt, es ist wieder kein Problem, was du selber aushalten musst, sondern du kannst es direkt nach außen tragen und von dir selber fernhalten. Beziehungen, die Angst davor, dass eine Frau gehen könnte oder ähnliches, ist viel zu unsicher. Wir halten diese Unsicherheit nicht aus. Wir halten auch keine Verlustängste aus. Wir machen es einfach zu einem externen Thema, indem wir sagen, Beziehungen haben klare Hierarchien. Ich sag dir, was du darfst und was nicht. Wenn du dich dem nicht beugst, dann geh. Oder dann geh ich. Und es ist im Grunde wieder das Gleiche. Frauen sind Statussymbole. Es ist auch der Wunsch, vielleicht selber besonders wichtig zu sein, besonders viel Aufmerksamkeit zu bekommen, besonders geschätzt zu werden. Und auch das wird, anstatt dieses Bedürfnis zu evaluieren und darüber zu sprechen und zu schauen, wie man den eigenen Selbstwert stabilisieren kann, externalisiert. Denn ich stelle mir einfach eine hübsche Frau neben mich. Im Grunde ist es der Mechanismus, den Andrew Tate immer und immer wieder benutzt und auch, also den die beiden immer wieder benutzen, ist, ein inneres psychologisches Bedürfnis zu nehmen, das schwer auszuhalten ist oder auch schwierig zu lösen ist, und eine externe Komponente dahinzustellen, um dieses Bedürfnis zu überschleiern.
Und damit, gerade mit diesem Thema Frauen und Beziehungen, ich könnte mir vorstellen, dass das der Hebel ist, wie er besonders junge Menschen kriegt. Denn sowas wie, keine Ahnung, ne, Geld, da in die Richtung Wirtschaftlichkeit und Statussymbole, damit kriegt man vielleicht junge Erwachsene, aber mit diesem Frauenthema, Zurückweisungsthema, Angst vor Ablehnung, damit kriegt er noch jüngere Menschen. Die, die vielleicht das erste Mal in solche Beziehungserfahrungen reingehen, vielleicht Ablehnung erleben, das als das Schlimmste, was sie je erlebt haben, das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, empfinden und dann in sowas reinrutschen, wirklich, ich krieg ja schon wieder zu viel.
Und es ist natürlich auch gleichzeitig etwas, dass, wenn ich noch sehr jung bin und noch kein abgeschlossenes Weltbild und kein abgeschlossenes Rollenbild habe, dass ich vielleicht noch irgendwie lustig finde. Also so ja. Frauenfeindliche Witze, ne, dass ich darüber dann noch lache, weil ich noch nicht begreife, wie tief sitzend das eigentlich ist, was das für ein tief verwurzeltes Problem ist. Und dann wird darüber gelacht und was man nicht vergessen darf, ist, dass wiederholte frauenfeindliche Witze, genauso wie wiederholte, weiß ich nicht, rassistische Witze oder was auch immer, können verändern, was wir in einer Gruppe als normal empfinden. Und wenn ich jetzt, und damit komme ich wieder zu dem Social-Media-Algorithmus, immer wieder jemanden konsumiere, der von unterschiedlichen Personen auch geteilt wird als Clip und der macht Witze über Frauen und darauf reagieren Leute, die dann auch Witze machen über Frauen, dann kann das natürlich dafür sorgen, dass auch in meinem Weltbild solche frauenverachtenden Witze super lustig sind und ich nicht begreife, was eigentlich darunter liegt. Und ich mich in diese Richtung beeinflussen lasse.
Ja.
Und damit will ich junge Männer und Jugendliche nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, dass man in dem Alter auch einfach noch deutlich formbarer ist, wenn man nicht viele Menschen oder Personen hat, mit denen man darüber reflektieren kann und mit denen man Alternativen besprechen kann zu diesem Weltbild/Frauenbild.
Ja. De facto gerade in der Pubertät, wo jeder von uns nach Orientierung und nach einem Entwurf für sein Leben und für die Welt sucht.
Ja.
Gerade da. Und jetzt sind es ja aber nicht nur die Frauen, die bei den Tate-Brüdern als das Feindbild dargestellt werden, sondern es gibt ja auch noch andere Feindbilder, wie den Feminismus an sich, Medien, der Staat, die Matrix, verschiedene Plattformen, das System an sich. Und was mir da ganz stark aufgefallen ist, ich meine, wie wir schon mehrfach gesagt haben, das spielt alles in dieses gleiche Unsicherheitsthema rein, die Welt vereinfachen, von Verantwortung abnehmen, abgeben und ganz wichtig auch die Gruppe verbinden. Also Andrew Tate und Tristan Tate schaffen damit ein Gefühl von Gruppenidentität, ein Wir gegen die. Und da sind wir wieder dann bei diesem Kampfthema, bei dem leicht einfache Erklärungsthema, bei dem einfaches auch Einordnen in wer gehört zu mir und wer ist quasi auf der anderen Seite. Und damit auch wieder total einfach, was unser Gehirn eigentlich als sehr anstrengend empfindet, nämlich Graustufen auszuhalten und zu merken, dass man nicht alles einfach einordnen kann und auch mal auszuhalten, wenn was nicht einordnenbar ist. Das nimmt Andrew Tate damit ab und sagt, hey, ganz einfach, so und so kannst du einsortieren, die sind die Feinde und die gehören zu dir. Und damit, neben dieser Einfachheit, die er damit anbietet, wieder schafft er auch eine Gruppenidentität von der Zugehörigkeit. Und da haben wir dann wieder dieses tiefe Grundbedürfnis, was wir alle haben, nach sozialer Verbundenheit, gibt er diesen Menschen, diesen Männern, die dann nach Orientierung suchen und nach Zugehörigkeit, denen gibt er eine Gruppe, in denen sie sich dann, ja, aufgehoben fühlen.
Und es ist ja irgendwie auch logisch, dass Gruppen häufig stark davon profitieren, dass es ein Wir gibt, aber auch ein Die anderen, weil man sich ja irgendwie differenzieren muss. Was macht uns als Gruppe besonders? Und dazu brauche ich einen Vergleich. Wenn ich keinen Vergleich habe, kann ich mich nicht abgrenzen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Wenn die ganze Welt die Farbe Rot wäre, dann könnte ich Rot nicht gegen irgendwas anderes abgrenzen, weil es gibt nichts anderes. Und deswegen ist es an sich auch nichts Überraschendes, dass Gruppen sich abgrenzen und es wir und die anderen gibt. Bei Fußballmannschaften gibt es die einen und die anderen. Und genauso ist es, oder auch bei Sportgruppen allgemein, in Klicken, in unterschiedlichen, in der Schulzeit. Ich glaube, jeder von uns kennt das in jeder Art und Weise. Selbst auf der Arbeit gibt es die Marketingabteilung.
Ja.
Und dann gibt es die machen Printmedien und dann gibt es die Social-Media-Abteilung. Das sind die Verrückten, die immer mit der Kamera rumlaufen. Und selbst da, und diese Identifizierung und Abgrenzung, die schafft eine Gruppe. Und grundsätzlich ist das was super Schönes, weil es natürlich ganz tiefe Beziehungen schafft. Aber an dieser Stelle wird es eben benutzt.
Ja.
Und was wir eingangs schon gesagt haben, was das Ganze natürlich noch viel sogartiger macht, ist die Unmöglichkeit, dieses System zu kritisieren. Weil jede Kritik der Beweis wird, dass die Tate-Brüder für das System gefährlich sind, denn das System will natürlich vermeiden, dass alle aus der Matrix ausbrechen. Und Sperrungen und Verfahren werden als Bestätigung interpretiert, denn das System versucht, gegen sie vorzugehen. Das heißt, Fakten reichen halt oft auch einfach nicht aus. Wenn man jetzt einfach sagt, ja, aber das macht keinen Sinn, was du da sagst, darum geht's nicht.
Weißt du, an was mich das ganz stark erinnert? An welches Muster?
An Sekten?
Ja, ich musste gerade so doll daran denken, dass ja... Ich habe mal eine Person kennengelernt, die in der Sekte aufgewachsen ist. Und sie hatte mir berichtet davon, dass alle Anflüge von Zweifel oder Ängsten oder auch Wut auf die Dinge, die in dieser Gemeinschaft passiert sind, die wurden in dieser Gemeinschaft dann dargestellt als, ach, du zweifelst, dann glaubst du nicht genug an Jesus oder an Gott oder du vertraust nicht genug. Du bist wütend. Das darfst du nicht sein, weil du musst vertrauen auf den Plan, den Gott dir gegeben hat, also in dieser Sekte, in der sie aufgewachsen ist. Oder du hast Angst, das bedeutet, dass du nicht glaubst. Und damit ist es komplett mit einer kompletten Abwertung einhergegangen und es war einfach nicht erlaubt, denn die Erklärung für Zweifel, Wut und Ängste waren, du glaubst nicht genug.
Und ich glaube, dass in diesem Kontext von dem, was ich gesehen habe mit den Tate-Brüdern ein ähnlicher Mechanismus ist, wenn man sich auch die Videos anschaut. Männer, die ebenbürtige Beziehungen mit Frauen führen, sind Schwächlinge. Männer, die nicht reich sind und nicht versuchen zu hustlen, wollen es nicht wirklich. Die werden nie zu den Alpha-Männern gehören. Die werden nie die so richtige Männer sein. Das heißt, es wird auch jeder abgewertet, der diesem System nicht beitritt. Und wenn du dich dann in dem Glauben, dass es deine Unsicherheit und deine Angst und dein Bedürfnis gesehen zu werden befriedigt, in diese Gruppe mit reinbegibst und dann merkst, dass du trotzdem manchmal einsam bist, kannst du das nicht zugeben, weil wenn du jetzt zugeben würdest, dass du einsam bist, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du einfach nicht hart genug arbeitest und nicht heftig genug hustlest und nicht mit genügend Leuten über Status und Reichtum redest und noch nicht genügend weitere Mitglieder angeworben hast.
Dass du einfach zu schwach bist.
Ja. Genau, einfach nicht männlich genug. Und das ist das Problem. Du kannst nicht raus. Also in diesem Mechanismus auf psychologischer Ebene musst du dann auch eine Barriere überwinden, um wieder rauszugehen, weil du ja, um Teil dieser Gruppe zu sein und Teil dieser Community zu sein, zumindest in bestimmtem Ausmaß dem Grundprinzip von dem, was die beiden über Status, Erfolg, Männlichkeit etc. propagieren, zustimmen musst. Und ich glaube, das macht es auch zu so einer ganz gefährlichen Spirale.
Voll. Jetzt hast du ja gerade davon gesprochen, Menschen, die da in diesen Sog reingeraten und da Teil dieser Gruppe werden, sich entscheiden, Teil dieser Gruppe zu werden und vielleicht später bemerken, es passt doch nicht für sie oder sie möchten da eigentlich raus oder es funktioniert auch für sie vielleicht nicht, dass dann ja die Hürde, wieder rauszugehen, sehr, sehr, sehr hoch ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, je mehr man sich in diesem Kosmos verliert, je mehr man da Anhänger ist und je mehr Zeit man da drin verbringt, dass es bestimmt auch passieren kann, dass sich das Umfeld, in dem man eigentlich lebt, auch wenn man sich vielleicht eher einsam fühlt, gibt es ja bei jedem Menschen trotzdem so ein Umfeld, was man hat, dass es da zu Isolierungen oder Distanzierungen führen könnte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass je mehr Isolation, je mehr Distanzierung da stattfindet, desto mehr verliert man sich auch da drin. Und desto höher könnte diese Hürde sein, da auch wieder rauszukommen.
Ja, und ich glaube, dass ja häufig auch, also viele Menschen, die Andrew Tate's und auch Tristan Tate's Videos konsumieren und die beiden feiern, sind ja auch nicht mal zwangsläufig Mitglieder in deren Gruppen, sondern konsumieren einfach nur die Clips, konsumieren die Podcasts und unterstützen das und lassen sich davon beeinflussen. Und ich glaube, an genau dem Punkt, wenn einem das auffällt im Umfeld, dass jemand offensichtlich Fan von den Tate-Brüdern ist, ist es in erster Linie wichtig, mal nachzufragen, was genau findet man an denen denn gut? Welche Aussagen überzeugen einen? Was gibt einem dieser Content? Möchte man vielleicht selber an seinem Leben was verändern und ist deswegen auf die Tate-Brüder gestoßen? Und grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, nicht einfach dagegen zu argumentieren und zu sagen, wie kannst du so einem frauenverachtenden Menschen, der so viele Dinge sagt, mit denen ich nicht übereinstimme und mit denen unsere Gesellschaft nicht übereinstimmt, wie kannst du dem folgen, wie kannst du den gut finden? Weil dann reagiert die andere Person natürlich sofort defensiv,
ja,
weil sie sich angegriffen fühlt. Also versuchen wir gedanklich zu trennen, was ist das Bedürfnis und was ist die Ideologie? Und ein Bedürfnis nach Disziplin, nach Selbstachtung, nach Selbstoptimierung oder auch gesunder Ehrgeiz sind ja nicht automatisch problematisch. Was wichtig ist, ist, sie brauchen keine Frauenverachtung, sie brauchen keine Kontrolle und sie brauchen auch keine Abwertung, um ja diese Dinge zu erreichen oder auch die Eigenschaften aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, an der Stelle kann es total helfen, das Bedürfnis getrennt von der Ideologie zu betrachten und auch im Gespräch zu sagen, ah, okay, das heißt, dir ist wichtig, dass du mehr Disziplin hast beim Sport und deswegen hast du dir das angeschaut, weil der irgendwie motivierend ist. Und dann zu versuchen, Widersprüche sichtbar zu machen. Also woran würdest du denn zum Beispiel erkennen, dass er sich irrt an der Stelle? Und wenn jede Kritik Teil der Verschwörung ist, wie kann man dann überhaupt überprüfen, ob er recht hat, wenn allein die Frage, hat er recht, im Grunde schon zeigt, dass er recht haben muss, weil man die Frage stellt? Oder auch, wenn er unabhängig ist und sagt, er braucht niemanden, warum braucht er dann anscheinend so viel Bewunderung? Und allein das kann schon dazu führen, dass man mit der Person in ein kritisches Gespräch kommt und darüber reden kann, weil die meisten Personen, würde ich behaupten, die diesen Tate-Content konsumieren, sind keine zahlenden Anhänger. Auch zeigt sich allein bei der Anzahl der Anhänger, also dieser offiziellen Sign-ins über die Medien, es waren irgendwie 160.000 oder sowas, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Aber konsumiert werden diese Clips ja von Millionen Menschen. Und ich glaube, das ist das Perfide daran, dass diese Millionen Menschen, viele davon Jugendliche sind, junge Männer sind, die dadurch auch ihr Weltbild verändern und ihr Frauenbild beeinflussen lassen. Und genau da und deswegen muss man nachfragen.
Und ich glaube an der Stelle, gerade wenn es um junge Menschen geht, nicht nur um Junge, aber gerade dann, dass es dann auch super wichtig ist, nach Möglichkeit Alternativen zu schaffen. Also dass es da gesunde Räume gibt für Fragen nach Fähigkeiten und Kompetenzen, nach Gemeinschaft und Verbundenheit, nach Orientierung und, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, nach positiven männlichen Vorbildern. Weil ja die, also natürlich ist es einfacher, ein Weltbild zu verlassen, wenn außerhalb von diesem Weltbild ein Weltbild existiert, was eine Alternative für einen ist und wohin man gehen kann.
Am Ende des Tages müsste also ein Gegenangebot zu dem Angebot von den Tate-Brüdern, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, mehr sein als nur ein sei netter, sei nicht frauenverachtend, sei ehrgeizig, aber nicht zu ehrgeizig. Sondern es muss natürlich über Stärke, über Sexualität, über Status und Zurückweisung sprechen, genauso wie die Tate-Brüder, aber anders. Es bräuchte also eigentlich ein Angebot, das Jugendlichen und jungen Menschen als Kernzielgruppe zeigt, wie man Angst aushält. Und dass Stärke bedeutet, Angst auszuhalten, ohne dass ich andere kontrollieren muss. Menschen Selbstbewusstsein zu vermitteln und den eigenen Wert nicht an der Unterlegenheit von anderen Menschen zu messen. Ich muss niemanden unterdrücken, um selber Selbstbewusstsein zu spüren. Oder auch Disziplin, dass man Verantwortung für das eigene Verhalten übernimmt und Grenzen akzeptiert, wie man Beziehungen führt, dass Beziehungen kein Machtkampf sind und dass Männlichkeit auch nichts ist, was man täglich als Prüfung neu bestehen muss und dass ein Mann nicht reich, dominant, sexuell erfolgreich oder gefühllos sein muss, um männlich und wertvoll zu sein.
Und gleichzeitig alternative Angebote, was ein Mann tatsächlich sein kann, um wertvoll zu sein und um männlich zu sein.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir in unserer Gesellschaft an genau der Stelle immer noch eine Lücke haben, dabei Menschen, gerade jungen Menschen, aber auch Erwachsenen an sich, mehr dabei zu helfen, was es denn bedeutet, stark zu sein, selbstbewusst zu sein oder auch männlich oder weiblich zu sein. Und ich glaube, dass das etwas ist, das aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft an Angeboten noch fehlt.
Und mit diesem letzten Satz würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge zu den Tate-Brüdern ab. Es könnte gut sein, dass wir uns zu diesem Thema nochmal melden, wenn dann eine Gerichtsverhandlung oder ein Prozess abgeschlossen sind. Bis dahin verbleiben wir mit dieser Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, diese Folge gefallen hat, dann aktiviert gerne die Glocke, drückt auf Folgen und folgt uns auch gerne auf unserem Social Media Kanälen. Auf Instagram heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, genauso wie auf TikTok. Und damit sagen wir, seid lieb zueinander und wir sagen Tschüss!
Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extreme. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay.
Ich habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt sagen muss. Vielleicht kann ich auch einfach ein bisschen scheiße klingen heute.
Ja, also ich denke auch, kling einfach scheiße.
Ja.